Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind und gut, wenn Sie schon gegessen haben, denn möglicherweise wird Ihnen das Wasser im Mund zusammenlaufen. Wir nehmen Sie mit auf eine kulinarische Zeitreise von Mousse au Chocolat bis Molekularküche. Und wer könnte uns da besser führen als die Frau, die weiß, wo der Pfeffer wächst und der Hummer pfeift? Unser Gast ist die Chefredakteurin der Genusszeitschrift Feinschmecker, der in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum feiert. Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch, Feinschmecker-Chefredakteurin Gabriele Heinz. Schön, dass du da bist.
Dankeschön und danke für die Einladung.
Sehr gerne, wir kennen uns und auch Kollegin, deshalb duzen wir uns. Du bist ja Journalistin und der Feinschmecker 50 Jahre. Nehmen uns doch alle mal kurz mit auf die Reise gleich von Anfang an. Was ist das für ein Heft für die, die es noch nie gelesen haben?
Ja, also wie gesagt, den Feinschmecker gibt es seit 50 Jahren. Wir erscheinen einmal im Monat. Und der Feinschmecker ist der Kompass und der Guide durch die deutsche und die internationale Genusswelt. Also wir sagen unseren Leserinnen und Lesern, wo sie die besten Restaurants finden. In jeder Preisklasse, vom Gasthaus bis zum Sterne-Restaurant. Wir geben Weintipps, wir geben Tipps für Hotels, wir geben Tipps für Produzenten, für gutes Brot, für beste Metzgereien, für Kaffeeröstereien, für Cafés, für Szene-Restaurants. Und wir haben ja unsere aktuelle Ausgabe. Wir geben auch immer Tipps, wo man die besten Olivenöle findet.
Und Spargel natürlich, passend zur Jahreszeit.
Natürlich. Wir sind immer in saisonal und regional sozusagen. Und ja, haben immer viele Reisetipps und ja, sind ein Publikumsmagazin. Also wir wenden uns an die Leser und an die Menschen, die gerne essen und trinken und halt auch sich für gute Lebensmittel interessieren und ja, uns dann eben auch als Kompass nehmen.
Da bist du hier genau richtig. Ich liebe gutes Essen. Und musst du eigentlich schon Feinschmeckerin sein, als du dich für die Stelle beworben hast, oder bist du einer geworden durch das Heft?
Ja, als ich mich dafür beworben habe, tatsächlich brauchte ich natürlich ein paar Argumente für meine Bewerbung. Und es war so, dass ich während meines Studiums ein Jahr in Bordeaux war. Und das war Ende der 80er Jahre und das war natürlich so ein kulinarisches Erweckungserlebnis. Also damals haben wir ja in Deutschland nur ein Salz gehabt. Man wusste nicht, wo es herkommt. Wir haben eigentlich noch mit Biskuit gebraten und man hatte eigentlich so ein ganz schmales Repertoire an Essen, wenn man das mit heute vergleicht, was wir alles täglich essen können und wie groß die Vielfalt ist. Und dann kommst du nach Frankreich und allein schon ein Gang durch den Supermarkt ist, dann fragst du dich, kaufe ich jetzt Seespinne, kaufe ich Languste, kaufe ich Austern? Und ich habe mir da um mein Taschengeld aufzubessern als Studentin sozusagen, habe ich als Reiseleiterin gearbeitet. Und da kamen wir halt dann auch immer zum Abschluss in die tollsten Restaurants oder auf die Weingüter. Und das war natürlich schon ja, wirklich ein verblüffendes, ein überraschendes und ein unheimlich lehrreiches Erlebnis. Und dazu kommt noch, dass mein Vater eine Avocado-Plantage in Spanien hatte. Der ist ausgewandert und hat seinen Wohnsitz nach Andalusien verlegt. Und dadurch kam ich halt auch, dadurch, dass ich ihn immer besucht habe, eben zu diesem Thema gute Produkte aus Spanien, was allerdings ein bisschen traurig ist. So im Nachhinein, damals kannte niemand hier Avocados. Immer wenn ich die mit nach Deutschland gebracht habe und so an Freunde verschenkt habe, haben die tatsächlich noch in die Avocado gebissen wie in einen Apfel. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Er war Avantgarde vor seiner Zeit.
Er war Avantgarde, er hat es dann leider nicht mehr miterlebt, den großen Avocado-Hype, und war immer sehr unglücklich, dass er seine Avocados nicht verkaufen konnte in Deutschland. Und ja, und der dritte Punkt ist eigentlich, der mich so zum guten Essen geführt hat, dass meine Großmutter, eine gebürtige Ostpreußin, bei uns mitgewohnt hat und immer jeden Tag gekocht hat. Und sie hat das gemacht, was man eigentlich heute Clean Eating nennt oder was heute so hip und cool und angesagt hat. Also sie hat eigene Sauerteigbrote gebacken. Sie hat fermentiert, eingelegt. Sie hat Knochen und Fischgräten ausgekocht und hat alles selber gemacht. Und hat auch immer so gesagt, es war damals auch so 80er, 90er Jahre, Mensch, das Fleisch hier im Westen, irgendwas stimmt damit nicht. In Ostpreußen hatte das eine ganz andere Konsistenz und Qualität. Und hier im Westen, sagte sie immer, also wird es, wenn ich das in der Pfanne brate, immer so klein und hart. Und dann wusste man halt auch, na gut, mittlerweile weiß man auch, dass natürlich viel Massentierhaltung zu der Zeit auch war.
Also du bist durch eine ganz natürliche, gute Schule gegangen und dann dort gelandet, wo du jetzt bist. Und deshalb blicken wir mal zurück nach vorne auf legendäre Genussmomente und auf das, was sich die nächste Generation auf der Zunge zergehen lassen wird. Gabriele, bei den Bildern und bei dem, was wir da gerade über dich erfahren haben, klingt das so ein bisschen nach Traumjob.
Ja, das kann ich auch bejahen. Also ich habe wirklich das große Glück, dass ich in einem Beruf bin, der absolut meinen Neigungen entspricht, der mir unheimlich viel Freude macht, der auch in das Privatleben hineinreicht, ohne dass es jetzt eine Belastung wäre, sondern mir auch sehr viel Spaß macht. Und das Tolle an meinem Beruf ist auch, dass man halt ständig lernt. Also ich lerne ständig über Lebensmittel, wie Champagner hergestellt wird, über neueste Weine. Und die Szene entwickelt sich auch immer Weine. Und man lernt vor allen Dingen auch tolle Leute kennen, die mit Leidenschaft dahinter sind, oft über ihre Grenzen gehen, Risiken eingehen, um halt tolle Produkte herzustellen. Und das macht unheimlich viel Spaß und Freude.
Ich könnte mir aber auch vorstellen, wenn man so viel Gutes essen und probieren darf und trinken darf, dass es so ein bisschen für den Alltag zu Hause dann versaut, oder?
Das stimmt. Also es ist halt so, wenn man einmal eine hervorragende Erdbeere gegessen hat, dann speichert man das natürlich ab und möchte nicht mehr daran zurück. Und man fährt dann schon auch noch mal einen Umweg, um das beste Eis zu finden. Also, und man nimmt dann schon nicht das, was um die Ecke liegt, sondern geht dann auch schon mal Umwege. Das stimmt. Also man wird schon anspruchsvoll und ein bisschen verwöhnt.
Und Freunde haben Angst, dich einzuladen zum Essen, und Restaurants zittern, wenn sie deinen Namen hören.
Das hoffe ich nicht. Ich werde immer noch eingeladen. Und ich bin eigentlich ein ganz entspannter und umgänglicher Gast. Und ich bin einfach auch total dankbar. Und ich finde es einfach schön, wenn überhaupt jemand noch was kocht. Denn das ist ja auch nicht mehr selbstverständlich. Und wenn man gemeinsam am Tisch sitzt und einen guten Wein trinkt, ist das doch was Wunderbares. Und dann kommt es auch auf die Gespräche natürlich an und die Stimmung.
Wie bei uns.
Ja, genau.
Deutschland im Jahr 2025. Wie würdest du uns kulinarisch verorten? Also auf einer Skala 1 bis 6, wenn du Noten verteilen dürftest.
Also eigentlich müsste man mehrere Noten verteilen, denn es ist sehr disparat. Also auf der einen Seite kann man sagen, wir haben noch nie so eine Vielfalt gehabt wie heute. Also du kannst ja heute sagen, montags esse ich thailändisch, Dienstag Sushi, Mittwoch deutsch, Freitag Pizza und Samstag tibetanisch, wenn du in einer Stadt wie Hamburg bist zumindest. Auf der anderen Seite merkt man aber schon, dass da auch eine gewisse Schere auseinandergeht, dass sehr gute, auch biologische Lebensmittel sehr hochpreisig sind. Also wenn man zum Beispiel auf Märkte wie den Isemarkt geht, sehr guter Käse, sehr gutes Brot, handwerklich hergestellt, ist sehr hochpreisig. Und ist die Frage, wer kann sich das wirklich leisten, auch gerade zum Beispiel Familien, die mehrere Kinder haben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch so die Tendenz zu industriell hergestellter Nahrung und zu Lebensmitteln und zu vielen Menschen, die halt eben das nicht so schätzen. Also man hat wirklich eine unheimliche Bandbreite, eine ganz große Fülle. Und was auf der einen Seite ganz toll ist, allein schau mal die ganzen Kaffeeröstereien, die es auch gibt. Mhm. Das ist ja auch eine unglaubliche Geschichte. Ich war jetzt gestern am Mühlenkamp hier in Hamburg-Winterhude, hat schon wieder ein neues Café aufgemacht. Also du kannst in manchen Straßen, und das gilt auch für Berlin, für Köln, Düsseldorf, München, alle 5 Meter Kaffee trinken. Und dazu gibt es 8 verschiedene Milchsorten.
Also auf dem Land schließen leider immer mehr Traditionslokale.
Ja. Das ist die Kehrseite. Das ist die Kehrseite. Also ich liebe ja Gasthäuser. Also Gasthäuser gerade in Bayern, Baden-Württemberg, die in der 13. Generation geführt werden, wo die ganze Familie mit im Lokal ist. Und aber auch da, also in Deutschland, Norddeutschland gibt es das leider gar nicht. Und in Bayern schließen auch immer mehr Gasthäuser. Und das, finde ich, ist ein ganz großer Verlust. Mhm. Und eine wichtige Säule der Kultur. Und das ist auch etwas, was es unbedingt zu fördern gilt.
Hier, Jan Pahefte mitgebracht. Wie gesagt, das goldene Jubiläumsheft natürlich in Gold, 50 vorne drauf, 50 Jahre. Das war der erste Feinschmecker. Und der ist wirklich vor 50 Jahren rausgekommen. In der Zeit oder aus der Zeit, aus der wir gerade diesen Film über die frustrierte Frau gesehen haben.
Ja.
Was war damals die Idee, ein solches Heft mit Hummer und Meeresfrüchten
also in den 70er auf dem Titel rauszubringen? Ja, in den 70er Jahren gab es tatsächlich den kulinarischen Aufbruch in Deutschland, auch wenn man das in dem Film nicht so gesehen hat. Aber trotzdem gab es ja immer die Avantgarde. Und es war ja so, dass Ende der 70er Jahre gab es auch zum ersten Mal 3 Sterne in Deutschland. Also errungen von Eckhard Witzigmann, einem Österreicher, im Restaurant Aubergine in München. Und überhaupt 1966 kamen die ersten Sterne in Deutschland, nach Deutschland. Und in den 70er Jahren gab es auch den Aufbruch der Weine in der Toskana durch Antinori, der den ersten Super-Toskana-Kultwein Tignanello gekeltert hat. Und es gab in den 70er Jahren Brust und Keule mit Louis de Funès. Also in den 70er Jahren passierte sehr viel. Und das führte halt auch den Jahreszeitenverlag, zu dem der Feinschmecker gehört, dazu zu sagen, wir brauchen auch so ein kulinarisches Magazin, was diese neue Bewegung abbildet. Das war natürlich damals ein Riesenwagnis, weil es, wie gesagt, nur eine ganz kleine Schicht war von Menschen, die das Essen überhaupt so geschätzt haben. Und es gab auch ganz wenig Spitzenrestaurants. Das kann man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen. Aber es war so eine ganz kleine Gruppe. Und also das Ziel war im Grunde das, was es heute ist, einfach so den Lesern zu zeigen, was gibt es so an kulinarischer Hochkultur. Also was hebt sich ab von Toast Hawaii und dem berühmten Mad Eagle?
Und der Spargelsuppe aus der Tüte.
Genau. Und was ist frisch und hausgemacht und sind echte Produkte, gute Lebensmittel, gute Weine? Also auch da wieder so ein Wegweiser zu sein. Und als ich jetzt noch mal ins Archiv gestiegen bin, auch für unser Jubiläumsheft, habe ich mich wirklich gewundert, dass wir in der ersten Ausgabe schon ein Japan-Guide hatten. Also da wurde den Lesern also die japanische Küche erklärt, Sushi und Shabu-Shabu, Teppanyaki. Ja. Also das fand ich irgendwie ganz spannend, dass wir da 1975 schon so wegweisend waren. Und man sieht natürlich überall Anzeigen für Spirituosen, was es heute nicht mehr gibt, Anzeigen für Zigaretten. Also es war auch alles eine sehr hedonistische Zeit.
Da war die Zigarette nach dem Essen auch der beste Nachtisch damals, ne?
Die lag mit auf dem Tisch.
Aber es hat sich natürlich sehr verändert, das Heft. Nicht im Anspruch, aber in der Optik vor allem. Und für Zeitschriften mit den Feinschmeckern, aber auch für Kochbücher und Werbung müssen die Gerichte ja so appetitlich und sinnlich wie möglich abgebildet werden. Und das Essen muss dafür aufwendig hergerichtet und im perfekten Augenblick fotografiert werden. Und das nennt man Food Styling. Du weißt, wovon ich spreche. Mhm. Eine hohe Kunst. Und Sina Braun zeigt, was dafür nötig ist.
Wenn Schokolade glänzt wie Seide und zarte Baiser-Splitter unter den Fingern zerfallen, sind wir mitten in der Welt von Foodstylistin Alexandra Böhme und Fotografin Ulrike Holsten. Zwei, die wissen, was die andere braucht, oft ohne ein Wort.
Ja, ich fühle die Wärme, ne? Ich merke, wie schwer das auf dem Löffel ist. Das alles sind so die Parameter, an denen ich festmache, ach, jetzt ist es richtig, jetzt kann ich sie verwenden. Manchmal mache ich das auch, dass ich mir ein Probeobjekt nehme und dann will ich einfach mal sehen, wie läuft sie denn, wie hält sie denn. Weil die Bewegung nachher im Set muss sitzen, ne? Also da kann ich nicht rumeiern.
Gelernt hat sie ihr Handwerk als Köchin im Hamburger Atlantik Hotel, als dritte Frau seit 1909 und das Rezept entwickeln bei Verleger Arnold Zabert. Heute gehört sie zu den gefragtesten Foodstylistinnen. Ihre Rezepte sind echt, ihre Handgriffe präzise, ihre Leidenschaft spürbar. An Alexandras Seite Foodfotografin Ulrike Holsten. Seit über 15 Jahren arbeiten sie immer wieder zusammen.
Es geht bei uns immer ums Detail und das sehen wir beide ähnlich. Und der meistgefallene Satz ist, glaube ich, zwei Frauen ein Gedanke.
Genau.
Ihr Studio ist heute Bühne für zwei Gerichte, süß und salzig. Zuerst entsteht eine Pavlova mit Mascarpone-Creme, Erdbeeren und Schokolade. Die Rollen sind klar. Alexandra bringt das Essen auf den Teller, Ulrike ins Licht und Assistent Patrick bearbeitet direkt.
Perfekt, imperfekt ist ja immer der Anspruch, den wir haben. Es soll toll aussehen.
Es soll lecker aussehen. Es soll schmecken. Genau. Will ich das haben? Will ich das sofort haben? Das ist so ein. Das Esszimmer steht unter Wasser, weißt du?
Die Pavlova steht. Aber noch stimmt etwas nicht.
Bei einem Pavlova eine zweite halbe Erdbeere reinsetzen. Das würde ich überall nur eine haben, um das so ein bisschen
welche dann
zu
die
brechen.
Unten, ne?
Die unten. Und zwar, weißt du was? Dann komme ich doch noch zu meinem. Da, jawohl. Da. Patrick, dann haben wir nämlich auch das Problem.
Zwei Frauen, ein Gedanke.
Ja. Alles scheinbar zufällig. Dann kommt der Moment, in dem alles stimmen muss.
Wenn die Schokolade kommt, dann ist Action.
Dann zählt der Bruchteil einer Sekunde. Der Tropfen, die Spiegelung, die Schärfe.
Ja, ich glaube, wir haben es jetzt. So sollte es passen. Patrick, die Schärfe stimmt? Ja, gut, passt.
Mhm. Fertig. Diese Schwünge, diese schönen Beeren, diese tollen Farben. Ja, die Saftigkeit, das ist das, was es so sinnlich macht.
Genau.
Der Augenblick ist da, das Bild ist gemacht. Der Weg dahin, eine Entwicklung, eine kleine Entscheidung, ein gemeinsames Gespür. Am Ende ein Ergebnis, das satt macht, nicht nur visuell. Denn alles, was Sie fotografieren, kommt auf die Gabel.
Ich schätze mal, ich bin Foodfotografin geworden, weil ich einfach wahnsinnig gerne esse.
Ich habe das ja zusammengestellt, nach einer klassischen Rezeptur ein bisschen verändert. Und wenn das dann der Moment ist, wo wir reintauchen und probieren und es dann auch funktioniert, bin ich überglücklich. Toll. Ja, dann ist es rund, dann ist es abgeschlossen.
Doch abgeschlossen ist der Tag noch nicht. Ein Set steht noch an. Herzhafter Spargel auf dunklem Porzellan. Neue Farben, neue Formen. Im Zentrum frische Kräuter aus Ulrikes Garten.
Eigenen Bärlauch habe ich auch im Garten. Mit diesen wunderschönen Blüten. Und Ulrike wird daraus ein kleines Stillleben bauen. Und ich nehme ein paar von den Kräutern und mache daraus eine Gremolata mit Limette.
Was bei den beiden entsteht, ist mehr als ein schönes Bild. Es ist der Moment, in dem Essen eine Geschichte erzählt, bevor es gegessen wird. Ein Tag, zwei Frauen, zwei Gerichte und die Kunst, aus Essen ein Gefühl zu machen.
Was für ein schöner Satz, die Kunst, aus Essen ein Gefühl zu machen. Kannst du sehr nachempfinden. Ne? Und du hast auch gerade gesagt, die Fotografin,
die haben auch schon zusammengearbeitet. Ich freue mich sehr, Ulrike Holsten auf diesem Wege wiederzusehen. Das ist eine Fotografin von uns. Und mit Ulrike habe ich früher, als ich noch viel mehr gereist bin und viel mehr geschrieben habe, lange Reisen gemacht durch England. Und wir waren in London, in den Cotswolds, in Cornwall zusammen und in Irland. Und sie hat fotografiert, ich habe geschrieben und das war immer ganz toll, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ich sag ja, Traumjob, Chefredakteurin des Feinschmecker. Aber das Schöne ist, auch jetzt, du bist natürlich verantwortlich für die Auswahl der Themen, der Geschichten, aber du schreibst ja auch immer noch und du hast gerade zum Beispiel Günther Jauch getroffen, auf seinem Weingut.
Leider nicht auf seinem Weingut, sondern in einem Restaurant in Berlin.
Mhm. Aber ihr habt über sein Weingut gesprochen.
Wir haben über sein Weingut gesprochen und wir haben seine Weine auch probiert. Und das gönne ich mir auch und das muss auch sein, denn es gibt nichts Wichtigeres und Interessanteres, als einfach auch Leute zu treffen, eben, die Produkte herstellen und auch mal vor Ort zu sein und eben nicht nur am Schreibtisch zu sein. Und man bekommt so viel mit an Inspiration und auch an Zwischentönen, die halt ganz wichtig sind für die Heft- und für die Themenplanung. Und das Interview mit Günther Jauch habe ich für unser Jubiläumsheft gemacht, weil er nämlich auch Jubiläum hat. Er hat vor 15 Jahren sein Weingut von Ote Graven gekauft, was ja so im erweiterten Familienkreis war. Und es gibt ja viele Promis, die Weingüter haben. Aber bei Günther Jauch muss man wirklich sagen, er meint es ernst. Er kennt sich unglaublich gut aus. Er kann über jede Traube etwas sagen. Und er ist auch jemand, der natürlich auch genauso dem Wetter zum Beispiel unterworfen ist. Er hat im letzten Jahr gab es halt Spätfrost an der Saar und danach kam das Hochwasser und das hat dann die Hälfte bis Dreiviertel nicht nur seiner Ernte vernichtet, sondern auch anderer Winzer. Und das ist eben auch so ein Punkt in unserer Branche, dass man eben nicht nur Schrauben und Tische herstellt, sondern man hat es immer mit Lebensmitteln zu tun und ist immer auch so dem Wetter unterworfen, wie jetzt auch dem Klimawandel zum Beispiel. Und das gibt dann halt auch neue Herausforderungen. Und wie sich dann die Menschen dazu stellen, ist immer sehr interessant zu erfahren. Und mit Günther Jauch war es halt auch ein sehr interessantes Gespräch über das Thema.
Glücklicherweise hat es ja heute richtig geschüttet, hier im Norden zumindest. Also das hat der Landwirtschaft und allen Gartenbesitzern, allen Gärten natürlich richtig gut getan. Und der Günther Jauch ist ja ein Prominenter, der Winzer wurde. Aber es gibt auch viele Köche, die haben gekocht, sehr gut gekocht und wurden dadurch prominent. Wer würdest du sagen, sind so die wichtigsten Namen in der Szene, die man kennen muss? Mit wem fing das an?
Also kennen muss man auf jeden Fall Bocuse.
Franzose.
Paul Bocuse, genau, Franzose. Da sieht man ihn, also eine ikonische Gestalt, der auch zum ersten Mal die Köche eigentlich aus der Küche herausgeholt hat. Denn vorher war Koch überhaupt gar kein anerkannter Beruf. Und viele haben ihm dann vorgeworfen, er würde zu viel Selbstvermarktung betreiben. Aber er hat da ganz viel dafür getan, überhaupt erstmal den Kochberuf berühmt zu machen. Und er hatte 3 Sterne von den 60er Jahren bis quasi zu seinem Tod. Wann war das? 2019, glaube ich. Also 40, 50 Jahre 3 Sterne gehalten. Wow. Das ist schon eine große Leistung. Und er war derjenige, der zum ersten Mal mit frischen Lebensmitteln gekocht hat. Also man sagt ja Nouvelle Cuisine, das seien nur 3 Erbsen auf dem Teller gewesen. Stimmt aber nicht. Ja. Ist nur ein Vorurteil. Nouvelle Cuisine hieß, was er gemacht hat, frische Lebensmittel, regional, saisonal. Nicht mehr diese schweren Soßen, sondern die Produkte der Region zu suchen. Und damit hat er eine ganze Köchegeneration oder Generationen, muss man sagen, beeinflusst.
Eckhard Witzigmann, der 3-Sterne-Koch in Deutschland, der erste, hat ja mal gesagt, bezugnehmend auf Bocuse, die Franzosen können auch nicht besser kochen, die haben nur die besseren Gäste.
Das stimmt. Das stimmt leider. Also um nochmal auf die Noten zurückzukommen, die du vorhin abgefragt hast. Ja, die französischen Gäste sind natürlich sehr viel auch ausgebildeter und schätzen die Lebensmittel sehr viel mehr. Als ich in Frankreich studiert habe, gab es zum Beispiel eine Sendung zur Primetime um 20 Uhr. Da haben Menschen um einen Tisch gesessen und einfach nur Butter verkostet und haben sich darüber unterhalten. Und ich war total erstaunt, wie kann man damit einen Sendeplatz füllen. Aber das ist eben Frankreich, also eben diese Konzentration auf das Produkt. Oder in Italien war ich mal in einer Pizzeria. Nichts Besonderes, aber da haben sich die Gäste mit dem Service über die Qualität der Kapern unterhalten. Ausgiebigst. Also, und das findet man bei uns leider in Deutschland noch nicht so oft. Aber wir arbeiten dran.
Und was, woran wir auch gearbeitet haben oder was man jetzt findet, sind eben vermehrt wirklich richtig gute Spitzenköche. Ja. Du hast gerade schon Bocuse genannt als Franzosen, aber auch Witzigmann als Österreicher, der die deutsche Küche verfeinert hat. Es gibt aber jetzt ja auch so viele in der Moderne, Tim Raue oder auch ein Tim Mälzer, ich weiß nicht, der ja auch wirklich viel dazu beigetragen hat, dass das Essen durch seine Sendungen einfach populärer wird. Was sind so wichtige Namen noch, die du jetzt
genau, also man muss natürlich auch nennen, Jamie Oliver, würde ich sagen, der zwar kein Spitzenkoch ist, aber der viel dazu beigetragen hat, das Kochen jung, hip und cool und populär zu machen.
Und einfach.
Und einfach, genau. Ja. Also 5 Zutaten reichen und wenn du keine Petersilie hast, dann nimm Koriander oder umgekehrt. Also das Kochen zu entkrampfen und er hat halt auch viel dafür getan, für gutes Schulessen zu werben. Ja. Und das Kuriose war ja damals, dass Mütter in England dann ihren Kindern Fastfood durch den Zaun gereicht haben, also Burger und Pommes, weil sie Angst haben, sie verhungern, als es dann nur noch Gemüse gab in den Schulen. Also man muss sagen, das ist das große Verdienst von Jamie Oliver. Und wer auch ganz wichtig ist, ist Ferran Adrià, ein Katalane, der das sehr berühmte Restaurant El Bulli hatte in den 2000er Jahren und der im Grunde so die ganze Kochtradition, die durch Bocuse begründet wurde, auf den Kopf gestellt hatte. Also es gab bei ihm 50 kleine Gänge und teilweise passte ein Gang nur auf einen Löffel. Und es war so die Zeit, wo man sich so mit biochemischen und physikalischen Prozessen auseinandergesetzt hat. Das führte auch dazu, dass es so die sogenannten Texturas gab, also so Pülverchen und Mittelchen, in denen man halt auch Nahrungsmittel verfremdet hat. Und es gab jährlich 2 Millionen Reservierungsanfragen bei ihm.
Wahnsinn.
Und 2000 Köche, die bei ihm arbeiten wollten, pro Jahr. Und das war auch immer so der Talk. In der Gourmet-Szene warst du schon im El Bulli. Ja. Und es war sehr interessant. Vor allem das Tolle daran ist, es war natürlich auch umstritten, aber es führte dazu, dass man über Essen nachgedacht hat. Also, indem man da saß und das probiert hat, kam natürlich ganz viel in Gang und man stellte vieles in Frage. Und er war dann sogar auch auf der Documenta 2007 mit seiner Küche. Und Kochen und die Küche geriet durch ihn wirklich in den Fokus des Interesses. Und alle haben plötzlich wieder über das Thema Essen gesprochen. Und das ist das ganz große Verdienst von Ferran Adrià, der wirklich alles noch mal neu gedacht hat.
Und dann kam irgendwann Otto Lengi ins Spiel und wir haben angefangen, Levante-Küche
genau.
und Gewürze im Essen zu verwenden, die wir vorher gar nicht kannten.
Ja.
Und damit das Essen eigentlich auf einfache Art und Weise noch interessanter zu machen.
Genau, die Levante-Küche. Und ganz wichtig ist noch René Redzepi, der Däne, quasi so der Nachfolger von Ferran Adrià, der wesentlich dazu beigetragen hat, so die Schätze, die man vor der Haustür hat, eigentlich zu heben.
Das also lokale, regionale Küche.
Genau, also das Seegras, an dem man normalerweise achtlos vorbeiging, Seegurken, Molke, Dill fermentiert hat und auch plötzlich so den Habitus der Köche verändert hat. Also René Redzepi galt streckenweise als bester Koch der Welt und der fuhr mit einem weißen T-Shirt und Lastenfahrrad durch Kopenhagen, was ein Bocuse natürlich nie gemacht hätte, sozusagen.
Und hatte wahrscheinlich auch Tattoos statt
damit ging das auch Augen. Los. Bärtige ja. Köche, Tattoos, Lederschürzen, also mit den Dänen, also die halt ihre Küche entdeckt haben, die Regionalität begann auch so die Coolness ja. der Köche.
Natürlich gibt es von allen, die du gerade genannt hast, von allen namhaften Spitzenköchen auch Kochbücher. Und nicht nur das, auch Ungelernte, aber Prominente schreiben ihre Lieblingsrezepte mittlerweile gerne für die Nachwelt auf. Es gibt eine regelrechte Kochbuchschwemme, trotz Internet. Doch das war nicht immer so. Christiane Henningsen und Tilman Bendikowski nehmen uns mal mit auf die Suche nach dem allerersten Kochbuch in Deutschland.
Schon vor hunderttausenden Jahren haben die ersten Hominiden gekocht. Doch noch im Mittelalter sind Bücher über das Kochen eine absolute Rarität. Aberglauben, medizinisches Wissen und Essen sind damals noch eng miteinander verbunden. Eine Mahlzeit mit einem zu Pulver geriebenen Igel soll zum Beispiel Leprakranken helfen. Kochen und Heilkunst gehen also Hand in Hand. Noch heute kann ein Rezept, ein Arzt als auch ein Koch schreiben. Die Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel. Hier steht das einst teuerste Buch der Welt, das Evangeliar Heinrich des Löwen, ein Prunkstück. Und hier findet sich auch eine Kostbarkeit der Kulturgeschichte der Kochkunst, das erste Kochbuch Norddeutschlands.
Der erste namentlich bekannte Spitzenkoch in Norddeutschland ist Franz de Rancier, der in Diensten der Herzöge von Braunschweig-Lüneburg steht. Er legt im Jahr 1598 ein eigenes Kochbuch vor. Kunstbuch von mancherlei Essen. Darin finden sich rund 2600 Rezepte. Und sie sind sämtlich etwas für den extravaganten Geschmack. Denn Essen ist immer auch Ausdruck des sozialen Status. Deshalb werden auch die kostbaren Gewürze besonders reichlich angewendet. Zum Schluss sind allerdings die Gerichte völlig überwürzt.
Rezepte mit Schwänen, Wild oder sogar Bären, Pfauen, Kranichen, Zaunkönigen. Es wird mit fast allem gekocht, was man zu fassen kriegt. Denn im 17. Jahrhundert stellt man endgültig den Genuss der Speisen und die repräsentativen Zwecke des Essens in den Vordergrund. Auch Franz de Rancier richtet Bankette und sogenannte Schauessen für seine Herrscher aus. Sehr beliebt sind Tiere, die wie lebendig aussehen, obwohl sie fertig zubereitet sind.
Und zuweilen wird tatsächlich Lebendiges aufgetischt. Unter den begeisterten Überraschungsschreien der Gäste entweichen dann einer aufgeschnittenen Pastete plötzlich ein paar Vögel. Oder ein Hund springt heraus, manchmal sogar ein Hofzwerg. Naja. Im 18. Jahrhundert geraten diese Schauessen aus der Mode. Aber auf den adligen Tischen geht es weiter prunkvoll zu. So wie hier am Hof in Wolfenbüttel. Und zum Dessert ein Eis. Im Winter an der nahen Oker gebrochen, wird es bis zum Sommer gelagert. Und die Hofkonditorei zaubert daraus ein exzellentes Speiseeis.
Ein Zeitgenosse schreibt 1716 über Köche in einer Mischung aus Respekt und wohligem Grusel. Sie seien beräucherte Küchenratzen. Dass ihnen der Kopf wehe, ruht vom Saufen, der Bauch strotzet von Fressen, ist nichts Neues, sondern gleichsam ihr täglich Brot. Sehr lange gibt es sehr wenige Kochbücher. Gleich mehrere Bestseller landet dann Henriette Davides im 19. Jahrhundert. Zielgruppe längst nicht mehr Herrscher, sondern Hausfrauen. Von ihr stammt die nicht wegzudenkende Formulierung, man nehme.
Tja, man nehme ist leicht gesagt, aber es muss ja erstmal etwas da sein zum Nehmen. Über Jahrhunderte hinweg müssen die Menschen zusehen, dass sie nicht hungern oder gar verhungern. Ein einfacher Getreidebrei, das ist ihr täglich Brot. In der Neuzeit ändert sich das und exotische Zutaten ziehen in die Küche ein. Seltene Früchte, Zucker, Kakao und vieles anderes mehr. Was lässt sich damit in den Küchen anstellen? Dafür gibt es jetzt mehr und mehr Kochbücher.
Essen und Kochen, Ausdruck unserer Kultur und immer im Wandel. Was wie auf den Tisch kommt, mehr als pure Geschmackssache.
Ja, wie gut, dass heute kein Vogel mehr aus der Pastete springt oder ein lebender Hund oder sowas. Kochst du eigentlich nach Kochbuch?
Ich koche nach dem Feinschmecker.
Ja, ihr habt ja auch Rezepte, genau.
Ja, wir haben viele Rezepte. Aber da ich ja auch Vollzeit arbeite, komme ich leider auch nicht so dazu. Aber ich hebe mir ganz viel auf für die Zeit im Ruhestand.
Sammelst schon.
Genau, ich sammle schon, Karten, wenn ich mal mehr Zeit
haben
sollte.
Schuhkarton bei meiner
Mama. Oder wenn Freunde zu Besuch kommen, dann koche ich ja auch. Aber so täglich schaffe ich es auch nicht.
Was ich interessant finde oder fand gerade, dass ja das erste Kochbuch aus der Heilkunde kam. Und heute gibt es ja diesen Trend eigentlich auch wieder, dass man sehr darauf achtet, was ist gesund.
Absolut, das ist ja ein ganz großer Hype und Trend. Dieses Thema Medical Cuisine oder auch das spielt rein in dieses Thema Longevity, Wellness, Gesundheit, auch dieses Free From, frei von, also kein Zucker, kein weißes Mehl. Es gibt ja ganz viele Produkte, die unter Verdacht stehen, Vollmilch und so weiter. Also da wird schon sehr genau hingeguckt, also auch gerade von der jüngeren Generation, was esse ich und man ist nicht mehr so sorglos wie die Generation davor vielleicht und hat einfach nur drauf geguckt, ob es schmeckt, sondern es wird halt auch sehr stark auf die Inhaltsstoffe geguckt und eben auf, ja, das Thema Gesundheit spielt eine sehr große Rolle und wird in Zukunft sicherlich noch eine viel größere Rolle spielen, denke ich.
Und das ist ja auch beim Thema Alkohol. Also mir ist aufgefallen, gerade dieses Jahr ein ganz starkes Narrativ, Alkohol ist schädlich, schon in kleinen Mengen. Und deshalb suchen natürlich alle nach Alternativen. Beim Bier gibt es die, man kann alkoholfreies Bier wunderbar trinken. Weinliebhaber hadern noch sehr mit dem Angebot von alkoholfreiem Wein. Und du hast jetzt einen mitgebracht.
Genau, also es ist so, wir lieben natürlich Wein beim Feinschmecker und ich liebe auch Wein über alles und möchte auch niemals darauf verzichten. Aber natürlich muss man gucken, was sich alles so trotzdem verändert und tut in der Welt der Getränke. Und Alkoholfreiheit ist ein ganz großer Trend. Ich habe jetzt aber keinen Wein mitgebracht, sondern ich habe einen sogenannten Proxy mitgemacht. Das ist so eine Art Stellvertreter, nennt man das. Also das ist jetzt ein Getränk aus Teeblättern aus dem Himalaya, aus Indien. Und ein Sparkling Tea, was auch schon wieder in der alkoholfreien Welt eine Unterkategorie ist. Also es gibt diverse Sparkling Teas und der kommt jetzt aus Großbritannien, wird von einem Paar hergestellt. Sie kommt aus Hongkong und er ist Brite und beide sind Lebensmitteltechniker und sie hat eine Alkoholunverträglichkeit und so kam sie darauf, ein Getränk herzustellen, was man gut zum Essen genießen kann und was schmeckt und was auch nicht wie Wasser ist und nicht zu süß ist und ja, was auch einen gewissen eigenen Charakter hat.
Und es hat nicht den Anspruch, Wein zu sein. Also ich darf jetzt meine Erwartung nicht auf Wein fokussieren, genau, sondern einfach auf ein gutes Getränk
Richtig, Essen. Das würde ich nicht machen. Also man muss einfach sehen, es ist eine eigene Kategorie. Und wenn du es mit Wein vergleichst, wird, glaube ich, der alkoholfreie Part immer ein wenig verlieren, weil so die Aromen sind doch alle komplexer durch den Alkohol. Aber probier mal. Also
ich stoße erstmal mit dir und mit euch, mit eurer Redaktion auf 50 Jahre Feinschmecker.
Dankeschön.
Jetzt, wo wir schon Prickel im Glas haben.
Genau, cheers.
Glückwunsch und ich probiere gerne. Ja, gut. Sehr gut sogar, weil ich nämlich bei diesen alkoholfreien Weinen immer finde, die schmecken wie Traubensaft. Mhm. Aber das schmeckt eher, wie du sagst, ein bisschen nach Tee.
Ja.
Aber durch das Sparkling total spannend.
Ja. Ich finde, der hat so eine ganz feine Darjeeling-Note.
Mhm. Bergamott.
Bergamott, genau. Mhm. Hat so eine feine Säure. Ist nicht zu süß. Sehr frisch. Also sehr sauber, sehr klar am Gaumen auch. Mhm. Und also ich kann mir das sehr gut vorstellen. So zu Geflügel zum Beispiel oder auch zum Grillen. Also ich finde, das ist so eine ganz spannende Variante.
Du hast ja gesagt, dass es auch ein großer Bedarf ist, da was zu entwickeln und die Winzer auch und die Weingüter alle dran sind. Also da wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch einiges tun und entwickeln. Was für große Trends siehst du überhaupt am Horizont, wenn du die Glaskugel schaust? Auf was können wir uns einstellen? Essen wir dann irgendwann nur noch Fleisch aus dem Labor und trinken Wein aus Teeblättern oder was? Wo geht's hin?
Genau. Also ich denke, so das Bedürfnis der Menschen, an einem Tisch zu sitzen, gemeinsam zu genießen und auch mal nicht nur darauf zu gucken, ob es nun gesund ist, das wird immer bleiben, sondern einfach mal sinnlich zu genießen und alle Vorsätze fahren zu lassen. Aber natürlich, was wir eben sagten, dieses Thema Medical Cuisine ist ganz groß und das wird auch immer größer werden, sodass man nach dem Motto morgens aufsteht, vielleicht sein Handy anmacht und gleichzeitig hast du einen Fingerabdruck und das Handy sagt dir sofort, welche Nährstoffe dir fehlen. Ach. Und der Kühlschrank weiß es dann natürlich auch sofort, weil die beiden vernetzt sind und stellt dir dann dein Frühstück hin. Also das könnte jetzt so eine Zukunftsvision sein. Fleisch aus dem Labor, daran wird gearbeitet, also aus einer Zelle ein ganzes Steak zu machen. Auch genauso beim Fisch zum Beispiel. Tendenz geht auch dazu, mehr Süßwasserfisch zu essen, nicht Hochseefische. Bei dem Thema Insekten, was ja auch immer genannt wird, wenn es um die Zukunft geht, es sind halt immer kulturelle Prägungen. Mhm. Also wir sind jetzt noch nicht so geprägt, dass wir jetzt ganz fanat sind in Insekten oder in Laborfleisch. Aber wer weiß, wie das in den nächsten Generationen sein wird.
Zumal, wenn man sich die Auster und die Garnele mal genauer anschaut, hübsch sind die auch nicht, ne?
Ja, genau. Also wir verbinden damit halt unheimlich viel. Ferien am Meer, wir haben das als Kinder gegessen. Und das ist halt, spielt eine ganz große Rolle bei dem Thema, was esse ich eigentlich und was schmeckt mir und wonach sehne ich mich auch wieder zurück. Aber ich denke schon, dass dieses Thema Regionalität noch stärker wird, auch Biodynamie. Und vielleicht wird es auch mal so Urban Farming geben in den Städten. Das heißt, dass jeder Stadtteil vielleicht so seine eigene Farm hat, in der es dann Obst und Gemüse gibt und Kräuter. Und daraus erntet man dann quasi. Und das ist halt keine langen Zufahrtswege mehr gibt zu den Höfen.
Also spannend, es ist viel schon in der Mache, in der Entwicklung und auch in der Gedankenwelt. Also deshalb wird bestimmt auch noch einiges passieren. Weinkenner und Experten, davon gibt es viele und Hochprofessionelle. Es gibt aber auch den Beruf des Schokosommeliers, also nicht nur Weinsommelier, sondern auch Schokosommelier. Sabrina Pfeiffer hat einen Schokoladensommelier auf Sylt besucht.
Schokolade hat über 300 verschiedene Aromen. Davon hast du nicht alle in einer Tafel, aber du hast 5, 6, 10, die du wirklich auch rausschmecken kannst. Das kann blumig sein, vanillig sein, das kann Tabakstoffe sein. Das können wir bei der Herstellung beeinflussen durchs Rösten und Konchieren.
In der Sylter Schokoladenmanufaktur ist er täglich am süßen Werk. Tom Langmark ist Schokoladensommelier, einer von knapp 100 weltweit.
Es ist quasi noch mal eine Doktorarbeit über Schokolade. Damit kann man es vergleichen.
Alles dreht sich um feinste Nuancen in Sachen Aroma, Textur und Geschmack.
In fast jedem guten Restaurant ist ein eigener Sommelier, der zu dir an den Tisch kommt und erklärt, was sie da jetzt trinken und warum der besonders gut zu dem Rehrücken passt. Und genauso ist es auch bei der Schokolade, dass ich sagen kann als Schokoladensommelier, der afrikanische Kakao ist sehr flach, während der asiatische sehr rauchig ist. Und in Amerika, in Mittelamerika, findest du die besonderen Tafeln, wo du, oder Kakaobohnen, wo man blumige oder auch fruchtige Aromen rausschmecken kann, wo man gezielt auch sagen kann, das ist eine Maracuja da drin oder eine Banane.
Für eine gute Schokolade braucht es gute Rohstoffe. Den Anfang macht die Kakaobohne.
Ich sehe mit den Augen schon, dass wir kaum Verkeimungen haben, dass das ein super Produkt ist, ein sehr schöner Rohstoff aus Peru. Es riecht nicht feucht, es ist trocken. So soll es sein.
Um sich ein Bild von den Kakaobauern und dem Anbau zu machen, ist der 29-Jährige von Sylt nach Madagaskar gereist.
Man lernt es hinterher noch mehr zu schätzen, weil man weiß, wie viel vor Ort dafür geleistet wird, dass man am Ende hier ein schönes Produkt hat. Und es ist kein Produkt, was wir zum Überleben brauchen, sondern ein Edelstoff für uns. Und das ist schon braunes Gold sozusagen.
Von Hand verarbeitet. Ein Prozess, der über mehrere Tage dauert. Sortieren, rösten, brechen, windsichten, melangieren, konchieren und temperieren. Alles für den perfekten Knack.
Das Besondere bei einer Schokolade ist der Bruch. Alleine daran merkt man schon, ob man ein hochwertiges Produkt hat oder nicht. Wenn die Schokolade richtig schön Knack macht beim Brechen und eine schöne, klare Kante hat.
Noch wichtiger, die Konsistenz.
In erster Linie ein schöner Schmelz, dass ich hinterher keine Rückstände im Mund habe. Wenn ich jetzt von anderen Herstellern oder vom Discounter eine Schokolade verzehre, Schokolade kaut man nicht, Schokolade lutscht man. Und wenn ich dann hinterher ein Glas Wasser nehmen muss und mir den Mund freispülen muss, dann habe ich nicht so schönes Produkt gehabt.
Heute hat der gelernte Konditormeister eine 71-prozentige Zartbitterschokolade aus Peru hergestellt. Nun die abschließende Expertise.
Viel fruchtige Aromen, Maracuja, klar im Vordergrund herauszuschmecken. Eine leichte Säure. Sehr fruchtig. Das ist gut. Das haben wir gut hingekriegt heute.
Qualitätskontrolle bestanden. Die Schokolade darf sich nun zu den über 300 anderen Sorten von Tom Langmark und Team entwickelten Schokoladen gesellen.
Sah ganz toll, sehr lecker aus. Ein Genussmoment zum Schluss der Sendung.
So.
Ach, du greifst dazu. Ich würde die mit den Cranberries nehmen.
Es ist ja hier ein Schlaraffenland bei das.
Es ist ein Schlaraffenland und es war wie ein Champagner. Mit Tiefkühl prickelnd und sehr frisch. Danke, dass du hier bist, hier warst. Ich wünsche euch, der Redaktion, alles Liebe auf die nächsten 50 Jahre. Und Schokolade lutsche ich jetzt, habe ich ja gerade gelernt, auf der Zunge zergehen lassen. Und Ihnen wünschen wir einen schönen, genussreichen Abend. Tschüss, machen Sie es gut. Morgen gibt es wieder eine DAS-Sendung dann mit Hinnerk Baumgarten. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. Es geht weiter mit dem Landesprogramm. Tschüss.
Tschüss.